Ja, ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, auf 93,0 über Antenne und 101,4 im Hamburger Kabelnetz. Herzlich willkommen zur Radiosendung Risiko Mobilfunk. Dieses Thema wird uns die kommenden zwei Stunden hier im freien Senderkombinat beschäftigen und ich lese zunächst mal eine kleine Einleitung zu dem Thema vor. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet hat die Mobilfunkindustrie Städte und Länder mit ihren Mobilfunknetzen überzogen. Manchen Mitmenschen wird dies erst bewusst, wenn der Blick aus dem Wohn- oder Schlafzimmer plötzlich durch einen Antennenmast verschönt wird. So vorteilhaft die mobile Kommunikation auch sein mag, so besorgniserregend ist dagegen der Einsatz der derzeit gebräuchlichen gepulsten Mikrowellen zur Signalübertragung, wie aktuelle Forschungsergebnisse belegen. Den Freiburger Appell der Interdisziplinären Gesellschaft für Umweltmedizin e.V. IGOMED, ein Aufruf an die Ärzteschaft, an Verantwortliche in Gesundheitswesen und Politik sowie an die Bevölkerung zur Auseinandersetzung mit dem Risiko Mobilfunk, haben mittlerweile an die 300 Ärzte und Mediziner unterzeichnet. Leider tut sich der Großteil der deutschen Medienlandschaft offenbar schwer damit, dieses Problem objektiv zu thematisieren. Sind doch die großen Telekommunikationsunternehmen gern gesehene und zahlungskräftige Anzeigenkunden. Verharmlosung und Desinformation stehen folglich auf der Tagesordnung. Und auch die Regierung, die mit ihren Gesundheitsämtern und wissenschaftlichen Einrichtungen den Schutz der Bevölkerung vor solchen Risiken gewährleisten sollte, hält sich in fahrlässiger Weise zurück. Hat sie doch erst kürzlich Milliardengewinne mit dem Verkauf von UMTS-Lizenzen erzielt und müsste im Falle einer Einschränkung oder sogar Stilllegung der bestehenden Mobilfunk- und UMTS-Netze mit erheblichen Schadenersatzforderungen von Seiten der Industrie und seitens der geschädigten Benutzer rechnen. Tatsache ist, dass derzeit Millionen Menschen weltweit unter der Zwangsbestrahlung mit den im niedrigfrequenten Bereich gepulsten Mikrowellen leiden. Sei es durch Kopfschmerzen, Augenreizungen, Hitzegefühl, Unruhe, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche oder auch durch vordergründig kaum wahrnehmbare Auswirkungen an der Handystrahlung, wie zum Beispiel Erbgutschäden, Erhöhung des Krebs- und Tumorrisikos, Fehlfunktion der Blut-Hirn-Schranke oder gar Bewusstseinsbeeinflussung. Ja, und ich freue mich, heute hier im Studio so zahlreiche Gäste von den Hamburger Bürgerinitiativen begrüßen zu dürfen. Vielleicht mögt ihr euch reihum einmal vorstellen. Vielleicht fangen wir hier an zu meiner Linken bei der Welle Lattenkamp.
Ja, ich bin der Carsten von der Welle Lattenkamp. Wir haben ein Problem mit einer UMTS-Sendeanlage direkt über unseren Köpfen, unserer Wohnung. Und wir kämpfen seit Herbst letzten Jahres so ein bisschen, dass sich die Sache bessert.
Ich bin der Bodo, auch von der Welle Lattenkamp, und habe das gleiche Problem, ausgehend von der auf unseren oder über unseren Köpfen installierten Mobilfunksendeantenne, die sehr wahrscheinlich in wenigen Wochen dann auch auf die UMTS-Technologie umgeschaltet wird, und will heute informieren, was man tun kann, und informieren über das, was wir schon herausgefunden haben.
Ich bin Sabine aus St. Georg, habe eine Antenne in fast greifbarer Nähe mir gegenüber, also der Wohnung gegenüber, und habe noch keine Bürgerini, möchte aber eine solche gründen in St. Georg. Da sage ich nachher noch was zu.
Ich bin die Marianne. Ich bin eine Betroffene. Wenn ich in ein Haus gehe, wo Mobilfunkmasten obendrauf sind, dann versagt meine Hypophyse. Und das hat zur Folge, dass ich mich seit ungefähr 1997 aktiv in einer Bewegung beteilige, die also gegen den Mobilfunk agiert.
Ich bin Brigitte, ich bin seit 1996 nebenberuflich als Baubiologin tätig, habe das auch studiert und bin seit letztem Jahr, ziemlich genau ein Jahr, bei den Wellenbrechern, einer Bürgerinitiative gegen den Sender auf dem Bunker in der Eimsbütteler Straße. Und wir versuchen mit allerlei Aktionen und Klagen, diese Sender vom Bunker runterzubekommen, bevor sie anfangen zu senden. Zu den einzelnen Schritten kommen wir sicherlich nachher noch.
Ich bin Andrea, ich bin von Störfrequenz. Wir sind eine Sendemasteninitiative in Hamburg-Eimsbüttel auch. Und ich habe mich dieser Initiative angeschlossen, weil neben der Schule meiner Tochter direkt eine Antenne steht und ich mich halt, ich halt Angst darum, meine Tochter habe und mit Sorge sehe, wie diese Antennen aus dem Boden bzw. von den Dächern schießen. Und ja, wir treffen uns regelmäßig, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, im Stadtteilladen Eibe im Heusweg 67 in Hamburg-Eimsbüttel um 19.30 Uhr. Das wiederholen wir sicher nachher nochmal, wenn wir uns so treffen. Mhm.
Ich bin Christoph von OMTS No am Gossneumark und diese Anlagen in der Neustadt haben zwei Schulen und drei Kindergärten umzingelt und wir von UMTS NO möchten diese Sender abbauen. Das ist unser Ziel.
Ja, dann vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Das ist also unsere Runde heute hier im Studio. Wir verlesen auf jeden Fall jetzt erstmal den eben bereits erwähnten Freiburger Appell der Interdisziplinären Gesellschaft für Umweltmedizin e.V., machen dann ein wenig Musik und gehen dann nochmal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Bürgerinitiativen ein, ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und ja, wir starten einfach mal mit dem Freiburger Appell. Bodo, möchtest du einfach mal den Anfang vorlesen?
Gut, der Freiburger Appell vom 9. Oktober 2002. Aus großer Sorge um die Gesundheit unserer Mitmenschen wenden wir uns als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, speziell der Umweltmedizin, an die Ärzteschaft, an Verantwortliche im Gesundheitswesen und Politik sowie an die Öffentlichkeit. Wir beobachten in den letzten Jahren bei unseren Patientinnen und Patienten einen dramatischen Anstieg schwerer und chronischer Erkrankungen, insbesondere Lern-, Konzentrations- und Verhaltensstörungen bei Kindern, zum Beispiel Hyperaktivität, Blutdruckentgleisungen, die medikamentös immer schwerer zu beeinflussen sind, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle auch immer jüngerer Menschen, hirndegenerative Erkrankungen, zum Beispiel Morbus Alzheimer und Epilepsie, Krebserkrankungen wie Leukämie und Hirntumore.
Wir beobachten außerdem ein immer zahlreicheres Auftreten von unterschiedlichen, oft bei Patienten als psychosomatisch viel gedeuteten Störungen wie zum Beispiel Kopfschmerzen und Migräne, chronische Erschöpfung, innere Unruhe, Schlaflosigkeit und Tagesmüdigkeit, Ohrgeräusche, Infektanfälligkeit, Nerven- und Weichteilschmerzen, die mit üblichen Ursachen nicht erklärlich sind, um nur die auffälligsten Symptome zu nennen. Da uns Wohnumfeld und Gewohnheiten unserer Patienten in der Regel bekannt sind, sehen wir, speziell nach gezielter Befragung, immer häufiger einen deutlichen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieser Erkrankungen und dem Beginn einer Funkbelastung, zum Beispiel in Form einer Installation einer Mobilfunkanlage im näheren Umkreis der Patienten, einer intensiven Handynutzung oder auch der Anschaffung eines DECT-Schnurlostelefons im eigenen Haus oder in der Nachbarschaft. Wir können nicht mehr an ein rein zufälliges Zusammentreffen glauben, denn zu oft beobachten wir eine auffällige Häufung bestimmter Krankheiten in entsprechend funkbelasteten Gebieten oder Wohneinheiten. Zu oft bessert sich die Krankheit oder verschwinden Monate bis jahrelange Beschwerden in relativ kurzer Zeit nach Reduzierung oder Eliminierung einer Funkbelastung im Umfeld des Patienten. Zu oft bestätigen zudem baubiologische Messungen außergewöhnlicher elektromagnetischer Funkintensitäten vor Ort unsere Beobachtungen.
Aufgrund unserer täglichen Erfahrungen halten wir die 1992 eingeführte und inzwischen flächendeckende Mobilfunktechnologie und die seit 1995 käuflichen Schnurlostelefone nach DECT-Standard für einen der wesentlichen Auslöser dieser fatalen Entwicklung. Diesen gepulsten Mikrowellen kann sich niemand mehr ganz entziehen. Sie verstärken das Risiko bereits bestehender chemischer und physikalischer Umwelteinwirkungen, belasten zusätzlich die Immunabwehr und können die bisher noch ausgleichenden Gegenregulationsmechanismen zum Erliegen bringen. Gefährdet sind besonders Schwangere, Kinder, Heranwachsende, alte und kranke Menschen. Unsere therapeutischen Bemühungen um die Wiederherstellung der Gesundheit bleiben immer häufiger ohne Erfolg. Denn das ungehinderte Eindringen der Dauerstrahlung in Wohn- und Arbeitsbereiche, speziell in Kinder- und Schlafzimmer, die wir als äußerst wichtige Orte der Entspannung, Regeneration und Heilung ansehen, verursacht pausenlosen Stress und verhindert eine grundlegende Erholung des Kranken. Angesichts dieser beunruhigenden Entwicklung sehen wir uns verpflichtet, unsere Beobachtungen der Öffentlichkeit mitzuteilen. Insbesondere nachdem wir hörten, dass deutsche Gerichte eine Gefährdung durch Mobilfunk als rein hypothetisch betrachten. In Klammern siehe Urteile des Bundesverfassungsgerichts Karlsruhe und des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom Frühjahr 2002.
Was wir in unserem Praxisalltag erleben, ist alles andere als hypothetisch. Wir sehen die steigende Anzahl chronisch Kranker auch als Folge einer unverantwortlichen Grenzwertpolitik, die anstatt den Schutz der Bevölkerung vor den Kurz- und besonders Langzeitauswirkungen der Mobilfunkstrahlen zum Handlungsmaßstab zu nehmen, sich dem Diktat einer längst hinreichend als gefährlich erkannten Technologie unterwirft. Es ist für uns der Beginn einer sehr ernstzunehmenden Entwicklung, durch welche die Gesundheit vieler Menschen bedroht wird. Wir lassen uns nicht länger vertrösten auf weitere irreale Forschungsergebnisse, die erfahrungsgemäß oftmals von der Industrie beeinflusst werden, während beweiskräftige Untersuchungen ignoriert werden. Wir halten es für dringend erforderlich, jetzt zu handeln. Als Ärzte sind wir vor allem Anwälte unserer Patienten. Im Interesse aller Betroffener, deren Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit derzeit aufs Spiel gesetzt werden, appellieren wir an die Verantwortlichen in Politik und Gesundheitswesen. Unterstützen Sie mit Ihrem ganzen Einfluss unsere Forderungen.
Neue gesundheitsverträgliche Kommunikationstechniken mit interessenunabhängiger Abwägung der Risiken speziell von deren Einführung und als Sofortmaßnahmen und Übergangsregelungen, massive Reduzierung der Grenzwerte, Sendeleistungen und Funkbelastung auf ein biologisch vertretbares Maß, speziell in Schlaf- und Regenerationsbereichen. Kein weiterer Ausbau der Mobilfunktechnologie, damit die Strahlungsbelastung nicht noch um ein Vielfaches zunimmt.
Mitspracherecht der Bevölkerung und der Gemeinden bei der Standortplanung der Antennen, was für eine Demokratie selbstverständlich sein sollte. Aufklärung der Bevölkerung und speziell der Handynutzer über die Gesundheitsrisiken elektromagnetischer Felder und somit bewussterer Umgang. Handyverbot für Kinder und Nutzungseinschränkung für Jugendliche.
Verbot der Handybenutzung und DECT-Telefone in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Altenheimen, Veranstaltungsstätten, öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln analog dem Rauchverbot. Handy- und mobilfunkfreie Zonen analog autofreien Bereichen. Überarbeitung des DECT-Standards für schnurlose Telefone mit dem Ziel, die Strahlungsintensität zu reduzieren und auf die tatsächliche Nutzungszeit zu begrenzen, sowie die biologisch kritische Pulsung zu vermeiden. Industrieunabhängige Forschung endlich unter Einbeziehung der reichlich vorhandenen kritischen Forschungsergebnisse und unserer ärztlichen Beobachtungen.
Ja, soweit der Freiburger Appell von IGOMED, der Interdisziplinären Gesellschaft für Umweltmedizin e.V. Und um nochmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, welches Gewicht auch hinter dieser Forderung steckt, das haben also mittlerweile an die 300 ausgebildete Mediziner, Heilpraktiker und Wissenschaftler unterschrieben, diesen Appell.
Und, über 1000.
Also meine aktuellen Daten waren halt noch um die 300, aber ich denke, das werden auch stetig mehr. Das liegt ja eigentlich auch bei jeder Veranstaltung liegt dieser Appell im Moment ja auch aus und Mediziner haben da eine Möglichkeit, sich schlau zu machen und den zu unterzeichnen. Also 1000, woher stammt diese Zahl?
Über 1200, direkt von der Homepage-Seite von IGOMED.
Okay, also das ist der aktuelle Stand. Dann hänge ich da zeitlich mit meinen Informationen noch ein bisschen zurück. Ja, was mir auf jeden Fall noch wichtig ist, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, ist, dass wir vermutlich alle keine Handygegner sind, also nichts gegen Mobiltelefonieren an sich haben, sondern es eben nur sich unsere Kritik quasi an diese Technologie, die benutzt wird, richtet und wir quasi Ansatzpunkte geben wollen, dafür alternative Technologien zu entwickeln, die eben nicht solche schädlichen Auswirkungen haben, wie die derzeit benutzte Mikrowellenstrahlung. Ja, aber darauf gehen wir gleich noch näher ein. Wir hören jetzt erst nochmal, ja, es gibt hier noch eine Wortmeldung.
Vielleicht sollten wir noch die E-Mail-Adresse von IGOMED nennen.
Okay, das können wir gerne machen.
Das ist igomed@gmx.de und IGOMED sitzt in der Bergseestraße 57 in 79713 Bad Säckingen.
Und ich denke mal, dass man auch Informationen über IGOMED im Internet findet, indem man einfach IGOMED, also IGUMED geschrieben, in Google eingibt. Da findet man auf jeden Fall auch den Freiburger Appell als allererstes in der Linkliste. Da kann man sich auf jeden Fall noch weiter informieren. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Musik und gehen gleich noch näher auf die hier schon angesprochenen Punkte ein. Ja, wir melden uns gleich zurück. Ihr hört immer noch FSK auf 93,0 über Antenne und 101,4 im Kabelnetz. Die Sendung Risiko Mobilfunk. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, auf 93,0 über Antenne und 101,4 im Hamburger Kabelnetz. Dies ist das Nachmittagsmagazin der Musikredaktion, heute mit dem Spezialthema Gesundheitsrisiko Mobilfunk. Unsere Gäste im Studio haben sich ja gerade schon vorgestellt. Ein kleines Update habe ich noch zu der Gesellschaft IGOMED. Also die haben mittlerweile eine eigene Webseite, die unter www.igomed.de auch abzurufen ist. Und nicht nur über 1000 Mediziner haben bereits diesen Freiburger Appell von der Gesellschaft IGOMED unterzeichnet, sondern auch an die 30.000 Zivilpersonen. Und ja, ich richte das Wort jetzt an die Vertreter der Initiative Welle Lattenkamp. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz beschreiben, wie ihr auf die Thematik gestoßen seid, was eure bisherigen Aktionen sind und vielleicht auch welche Erfahrungen ihr dabei gemacht habt. Ich glaube, ihr habt auch schon Kontakt zu Hamburger Behörden gehabt. Da frage ich dann aber gleich nochmal konkreter nach. Erstmal könnt ihr ja mal schildern, wie ihr so an die Thematik geraten seid.
Ja, hier ist nochmal Bodo von der Welle Lattenkamp. Ich wollte nochmal die Chronik der Ereignisse schildern. Plötzlich über Nacht sozusagen hat uns das Schicksal ereilt. Wir haben ohne Vorankündigung seitens der Hausverwaltung oder des Hausbesitzers im Lattenkamp 9092 eine Mobilfunksendeantenne auf das Haus installiert bekommen und fühlten uns also da nicht nur übergangen, sondern auch bedrängt. Und wir haben sofort den Mieterverein zu Hamburg zur Hilfe gerufen, der da also natürlich auch sehr sensibel ist. Und die Arbeiten auf dem Dach waren kaum abgeschlossen. Sind wir rausgegangen, haben eine Unterschriftenliste gesammelt, weil wir natürlich aufgrund der Unsicherheit und vor allem der Desinformation Informationen haben wollten. Und da fing die Geschichte an.
Darf ich einmal kurz nachhaken? Ja. Also Mieter helfen Mietern, das ist ja ein bekannter Hamburger Mieterverein. Also die haben inzwischen wirklich jemanden, der darauf spezialisiert ist oder engagieren sich auch für betroffene Mieter?
Es gibt speziell jetzt im Mieterverein zu Hamburg einen Initiativenbeauftragten. Das ist, den Namen kann man sicherlich nennen. Das ist der Herr Lehmfuhl, der sich ganz konkret nicht um Einzelfälle und auch nicht um emotional initiierte Einzelfälle kümmert, sondern wirklich Initiativenarbeit verfolgt und sich auch juristisch und thematisch für diese Initiativenarbeit interessiert und einsetzt. Und ich denke, das ist einer der wichtigen Ansprechpartner. In dem Fall, wenn man als Nicht-Jurist und als Nicht-Fachmann, und das sind wir Bürger eben nun mal zum größten Teil, Hilfe sucht. Und wir sind sehr schnell natürlich im Blick auch mit allen anderen Mitbewohnern. Wir sind sehr schnell den taffen Weg gegangen, haben innerhalb von einem Tag eine Unterschriftenliste gesammelt im Quartier, 300 Unterschriften gesammelt und haben das an Hausverwaltung, Hausbesitzer und so weiter geschickt und haben im letzten Effekt keine Kommunikation bekommen. Also wir haben keine Antwort bekommen.
Also die Hausverwaltung hat nicht reagiert.
Bis zum heutigen Tage keine weder negative noch positive Auseinandersetzung mit dem Hausbesitzer. Und wir sind aus der Verzweiflung heraus natürlich dann an die Öffentlichkeit gegangen, also an den Mieterverein, und haben Kontakt aufgenommen mit dem Bezirksamt. Speziell jetzt für uns ist es Bezirksamt Hamburg-Nord. Und haben da an einer öffentlichen Anhörung zum Thema Umwelt, UMTS, teilgenommen, haben uns vorgestellt und sind da auch in den Fokus geraten und sind inzwischen so weit, dass wir auch da einen sehr guten Kontakt aufgebaut haben mit dem dortigen Umweltamt des Bezirksamtes. Und ich denke, dass die anderen Initiativen den ähnlichen Weg gegangen sind. Zumindest ist es ja so, dass wir uns denn dann auch im Senat bei diesen Anhörungen, den öffentlichen Anhörungen, zusammentreffen. Also das ist jetzt kurz geschildert so der Weg. Es gibt zwei Wege, auf die ich möchte ich kurz nochmal sagen. Es gibt die emotionale Reaktion der Betroffenen, die hat bei uns auch stattgefunden im Haus Lattenkamp 90 und 92. Wir haben eine Nachbarin, die einen dreijährigen Sohn hatte und während des Aufbaus der UMTS-Antenne schwanger war. Die sind kurz nach der Geburt des Kindes ausgezogen aufgrund der Desinformation und der Unsicherheit, in der sie gelebt haben. Und wir haben Nachbarn, die emotional so belastet sind, also psychosomatisch so belastet sind, dass sie, bevor jetzt diese UMTS-Technologie, die ist noch nicht eingeschaltet, schon krank werden und in ärztlicher Behandlung sind. Und der zweite Weg ist der, den wir jetzt gehen, das ist der politische Weg. Und ich denke, dass man da auch versuchen soll, ein Zusammenspiel zu finden und dass man beides beachten soll. Mhm.
War bei euch nicht auch der Fall, dass ihr irgendwie ein Transparent nach außen gehängt habt ans Haus und da dann doch mal plötzlich Rückmeldungen gekriegt
habt? Ja, wir haben sozusagen zur Warnung aller Vorbeigehenden und Vorbeifahrenden Achtung, Strahlungsbelastung, Transparente an die Hauswand gehängt und hatten innerhalb weniger Stunden, muss man schon sagen, eine Reaktion von der Hausverwaltung, die uns unter Androhung eines Verweises gesagt hat, wir sollen die Transparente entfernen. Aha. Und haben dann aber clevererweise die Transparente von innen an die Wohnung, an die Fenster angebracht. Das ist der bezahlte Wohnraum, da können wir machen, was wir wollen. Okay. Das ist dann im Endeffekt auch zu der Aktion gekommen. Wir haben ja dann aufgerufen und im Quartier eine vor der Haustür oder vor dem Haus eine Protestveranstaltung mit einer Demo gemacht, im kleinen Rahmen. Und denke, da kommen wir im Laufe der Sendung drauf. Versuchen immer wieder, natürlich, wir arbeiten, also wir haben den ganzen Tag was zu tun. Es ist sehr, sehr schwierig, damit mit der Zeit zu haushalten. Wir versuchen, die Leute im Quartier, die Mitbewohner und die Anwohner im Quartier, ständig zu sensibilisieren, indem wir Flugblätter verteilen, indem wir in die Häuser reingehen und Flugblätter aufhängen und Einladungen zu Bezirksamts- und Senatsversammlungen und so weiter. Also da ist eine ganze Menge, was man tun kann und tun muss.
Auf jeden Fall wird auch deutlich, und das hat auch, es hat ja neulich einen Vortrag von Herrn Braun von Glades hier in Hamburg gegeben, der auch ein ausgezeichneter Wissenschaftler auf diesem Gebiet ist, der auch nochmal ausdrücklich gesagt hat, man solle bloß nicht alleine da irgendwie aktiv werden, sondern möglichst versuchen, Leute zu finden, die das mit einem machen, weil man alleine da ganz schnell irgendwie als Überchonde abgestempelt wird oder ähnliches. Auf jeden Fall zeigt, glaube ich, auch euer Beispiel, dass es schon Sinn macht, erstmal das Umfeld zu informieren und dann Leute zu sammeln, die sich mit einem da engagieren.
Ja, ich denke, dass der einzelne Betroffene in völliger Ohnmacht verfallen würde, wenn er als Einzelkämpfer sozusagen gegen die Antenne, gegen diese Antennenmacht, man muss ja in Hamburg schon von einer Macht sprechen. Vielleicht sollten wir auch nochmal auf die wirtschaftlichen Hintergründe eingehen. Ich denke, das ist für die Hörer auch sehr, sehr wichtig, warum Hamburg, ausgerechnet Hamburg, nun so betroffen ist. Mhm. Dann kann man ja so diese Zahlen nochmal nennen. Hamburg wird, das ist das Ziel des Senats und auch der Mobilfunkbetreiber, Ende April wohl führende UMTS-Stadt in Deutschland sein.
Dazu wird bestimmt nicht kommen. Das glaube ich nicht.
Und es gibt das Ziel, dass bis Ende April, glaube ich, 2000 zusätzliche Antennen installiert sein sollen. Mhm. Also das ist so diese drohende Macht, die wir sehen und wo wir jetzt versuchen, den Initiativenweg zu gehen oder den halben politischen Weg zu gehen. Der Aufruf, mein Appell ist einfach, möglichst wachsam zu sein und zu schauen, wo diese Antennen stehen und zu sensibilisieren, Gruppen zu bilden, Initiativen zu bilden. Und unser Anliegen jetzt von der Welle Lattenkamp ist es, dass wir mit den anderen Initiativen Kontakt aufnehmen und Ziel wäre es, dass wir eben dieses Netz spannen und ganz stark sind und massiv gegen oder für den Abbau dieser Antennen.
Darf ich dazu gleich mal mich einschalten?
Ja, gerne.
Weil vor 14 Tagen hat sich eine Gruppe schon zusammengeschlossen und hat das Angebot gemacht, ein gemeinsames Netz zu bilden unter dem Namen IMONO. Da kann man sagen, Interessengemeinschaft Mobilfunk Norddeutschland. Man kann das dritte Element auch so ausdrücken als NO, Mobilfunk NO. Und das Ziel ist, was Sie gerade auch gesagt haben, ist der Weg, einen Dialog zu entwickeln mit Politik und Industrie, weil wir der Meinung sind, dass eine Konfrontation ruft Gegenwehr hervor, aber ein Dialog ermöglicht unter Umständen ein gemeinsames, ein Verhandeln und vielleicht punktuell auch einen Weg, um etwas zu erreichen, was wir aus der Verantwortung, das sage ich hier jetzt mal ganz deutlich, wir als Mitbürger, die wir die Verantwortung fühlen für die Gesundheit von uns, aber auch von unseren Mitmenschen, speziell auch der künftigen Generation, ich erinnere hier an Kinder, dass wir eben erreichen wollen, dass eine Technik nicht gebaut wird, die ganz eindeutig schädlich ist für den Bioorganismus. Die Immuno möchte eine Vernetzung, Immuno Hamburg, also muss ich dazu noch sagen, wir nennen uns also direkt, und so ist es auch veröffentlicht worden, Immuno.Hamburg, möchte gerne Informationen sammeln aus den Bürgerinitiativen, zum Beispiel was Aktionen, was Ideen angeht, was man machen kann, zum Beispiel auch Rechtswege, auch zum Beispiel sammeln, was gibt es an Urteilen. Inzwischen, die eindeutig festlegen, was sein darf und was nicht. Und ich glaube, da gibt es so einiges. Können wir das mal vorlesen jetzt?
Vielleicht können wir einmal kurz den Kontakt zu Immuno einschieben. Da gibt es, glaube ich, eine Vertreterin für Hamburg, die da offizielle Kontaktperson
ist. Ja, das ist zunächst, wir sind ja noch im Werden. Das Ding ist also 14 Tage alt.
Die ist, glaube ich, auch selbst extrem betroffen.
Ja, und ich selber bin betroffen. Ich habe das ja vorhin erzählt. Und das ist also eine Frau Scheunemann. Haben Sie gerade die Nummer
parat? Ich habe die Nummer gerade nicht parat, aber wir suchen die einfach raus in der nächsten Pause und reichen die nochmal nach.
Ja, also die, wir listen die auf und reichen sie dann, wenn ich habe sie im Moment auch nicht parat.
Immuno Hamburg wenden will.
Hier, er sucht da gerade. Ja. Ah, wunderbar.
Auf jeden Fall hat die...
Das ist eine Frau Scheunemann-Eichner.
Und die Telefonnummer?
Die Telefonnummer ist natürlich 040-41-04-582. Da kann man die erste Auskunft geben über Sinn und Ziel dieses Art Netzwerks.
Ich glaube, die hat auch schon quasi einen Teilerfolg erlangt bei,
ja,
bei ihren Bemühungen. Also man hat ihr, glaube ich, auf gleicher Höhe ihrer Wohnung auf ein niedriger gelegenes Nachbardach direkt eine Antenne gesetzt oder setzen wollen.
Ja, und zwar, ich habe das persönlich gesehen. Die Dame hat eine Dachwohnung und in ungefähr 6,30 Meter Entfernung soll ein Mobilfunkmast erstellt werden auf dem Nachbardach. Und das bedeutet, dass die ganze Wohnung durchstrahlt wird. Und da dieser Abstand nach Auskunft der Behörde, soweit ich informiert bin, also gerade etwas unter der zulässigen Grenze ist, hat sie bislang also keine Chance gehabt, jetzt das abzuwehren. Es läuft ein Prozess im Moment noch. Und man muss nun einfach mal abwarten. Man kann nur hoffen, dass dieser Mast nicht installiert wird.
Ja, sie hatte sich, glaube ich, auch neulich, es gab ja eine Anhörung im Rathaus zu den Gesundheitsrisiken des Mobilfunks, hatte sie sich, glaube ich, auch zu Wort gemeldet und das klang schon ziemlich dramatisch. Sie meinte, sie würde dann quasi, falls es dann doch geschehe, als lebendiges Versuchskaninchen dienen, um eben nachzuweisen, wie schädigend dann die Auswirkungen doch sind. Meiner Erinnerung nach ist, glaube ich, da sogar eine einstweilige Verfügung gegen den Betreiber erlassen worden und das Verfahren ist im Moment jetzt in der Schwebe, also erstmal installiert wurde, glaube ich, nicht.
Nein, er ist noch nicht, der Mast ist noch nicht installiert, also das ist offenbar gestoppt erstmal.
Okay.
Nicht? Aber die Entscheidung ist, wie gesagt, noch nicht gefallen und dieses Damoklesschwert, das hängt nun also über der Familie und... man kann also jetzt noch gar nicht sagen, wie das wird.
Ja, das stelle ich persönlich mir auch furchtbar vor, wenn man zum Beispiel schon 20 Jahre in der Wohnung wohnt und sich da einfach eingelebt hat. Und dann kriegt man vielleicht irgendwie die Antwort, ja, ziehen Sie doch woanders hin, wenn Sie unserer Antenne haben.
Ja, es ist eine sehr große Wohnung und es ist natürlich nicht so einfach, etwas Gleichwertiges zu finden.
Wobei ich fragen würde, warum die Kinder in Hamburg andere Grenzwerte haben sollen als die Kinder in Lübeck. Ich habe hier eine Nachricht von Lübecker Nachrichten, wo eine Frau sich zur Wehr gesetzt hat und daraufhin hat ein Umweltamt reagiert und hat Dr. Albert von Kitzling mit Untersuchungen beauftragt. Da kann ich hier sehen, die Behörde schrieb dem Kindergarten, dass der von ihr beauftragte Wissenschaftler Dr. Albert von Kitzling am 12. September vergangenen Jahres Feldmessungen in der Umgebung des Mobilfunkstandortes Karlhoffstraße, Ecke Dorfstraße vorgenommen habe und dabei zum Ergebnis gekommen sei, dass das Freigelände vor dem Kindergartengebäude besser nicht genutzt werden sollte. Mhm. Wörtlich heißt es in dem Brief, unter Berücksichtigung, dass es sich um einen längerfristigen Aufenthaltsbereich für Kinder handelt, ist der Emissionswert mit 310 Mikrowatt pro Quadratmeter zu hoch und sollte für den üblichen Nutzungszeitraum gemieden werden. Alternativ sollte der Außenbereich an der Sandkiste genutzt werden. Mhm. Wobei 310 Mikrowatt ist schon zu hoch und in Hamburg gelten Werte zwischen D-Netzen 4,7 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter und für E-Plus 9 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Also das ist wirklich ein Skandal, dass solche hohe Werte hier gelten dürfen und in Lübeck können Sie da anders machen.
Ja, man sieht daran, finde ich, wie das gehandhabt wird, wie bewusst, also unterschiedlich. Ich erinnere hier nochmal, Hamburg soll UMTS-Hochburg werden. Nicht? Mhm. Also geht man da anders vor. Und ich möchte auch dazu sagen, der Bürger ist ja praktisch rechtlos. Also ich als Betroffene muss nachweisen, dass mich diese Technik schädigt. Warum? Mhm. Warum? Ich bin nicht der Verursacher.
Da denke ich, gehen wir auch gleich noch näher drauf ein. Wir müssen gleich noch mal einen kleinen Abschnitt überhaupt zu dieser Grenzwertdebatte bringen, worum es da überhaupt geht. Es sind ja immer diese zwei Begriffe, thermische und nicht thermische Auswirkungen auf den menschlichen, auf das menschliche Biosystem im Gespräch. Das müssen wir ohnehin gleich noch mal näher erläutern. Hier hatte sich auf jeden Fall unsere Baubiologin Brigitte noch zu Wort gemeldet. Wolltest du noch irgendwas ergänzen?
Ja, ich wollte noch mal so als selbst frisch gebackene Butter mal fragen, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben, dass Kinder im Kindergarten tagsüber in die Sandkiste verbannt werden müssen, damit die Mobilfunkindustrie abkassieren kann.
Ich würde vorschlagen, dass wir auch noch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was UMTS denn eigentlich ist und wie die Ziele sind und wie die Geschichte ist, bevor wir also jetzt irgendwelche Urteile vorlesen und weitergehen. Ich würde vielleicht auch dann in deine Richtung noch mal zeigen, wo du dich da sehr, sehr gut auskennst. Also UMTS ist Universal Mobile Telecommunications System. Das ist sozusagen die dritte Mobilfunkgeneration. Und was mich jetzt betrifft oder was uns im Lattenkamp betrifft, wir sind in dieser Ohnmacht sozusagen mit dieser Antenne jetzt plötzlich umgehen zu müssen und kriegen keine Informationen. Also wir wollen ja lediglich wissen, was ist es denn, was da nun irgendwann mal angeschaltet ist und wie wirkt sich das auf uns aus? Das ist unsere Grundlage der Aktivität und der Gründung der Initiative. Und all die Informationen, die wir jetzt hier so zusammengetragen vortragen, die haben wir uns in der Tat selbst erarbeitet. Also das muss man auch sehen. Wir haben weder von der Hausverwaltung noch vom Hausbesitzer noch von den Mobilfunkbetreibern irgendwelche Informationen bekommen. Mhm. Vielleicht gebe ich einfach an dich auch nochmal weiter, die Brigitte, dass sie nochmal kurz darauf eingeht, wie denn so die Differenzierung zwischen der zweiten und der dritten Mobilfunkgeneration zu sehen ist, die Strahlung und so weiter.
Was da überhaupt was geht. Wichtig ist, denke ich, ganz zu Anfang auch erstmal, dass das UMTS, gegen das wir uns jetzt konkret wehren, nicht die alten GSM-Techniken, also die Handy-Technik, die wir jetzt schon haben, ersetzen wird, sondern dass zu den 100.000 Sendern, die es in Deutschland gibt, nochmal weitere 100.000 mindestens für die UMTS-Technik dazukommen werden und die werden auch viele Jahre parallel laufen. UMTS wird das GSM also nicht ersetzen, sondern nur dazukommen. Es wird sich also auch noch addieren und es wird auch noch weitere Techniken geben, wie dieses Wireless LAN, das hat sicherlich schon der ein oder andere gehört, dass man also Internet in jedem Park und auf jedem Platz kabellos surfen kann. ja, und Bluetooth, dass also die Küchengeräte untereinander mobil kommunizieren und der Kühlschrank sagt, wann die Butter alle ist und alle solche wirklich lebensnotwendigen Dinge. Gemeinsam ist UMTS wie auch der alten GSM-Technik, dass die Datenübertragung beim Mobilfunk eben nicht leitungsgebunden erfolgt über Kabel, sondern eben hochfrequent, drahtlos durch die Luft, das heißt als elektromagnetische Wellen, die eben unterschiedliche Frequenzen haben. Je höher die Frequenz ist, desto kürzer sind die Wellen. Beim UMTS sind die Trägerfrequenzen sehr viel höher als bei GSM. Dadurch ist die Reichweite nicht so weit. Das heißt, es wird noch sehr viel mehr Senderstandorte geben müssen, damit die gewährleistet ist, dass in jedem Keller und in jedem Hinterhof noch telefoniert werden kann. Auf diese hochfrequente Trägerwelle ist ein Puls aufmoduliert. Das heißt, die Trägerwelle ist im Prinzip der Briefträger, der den Brief transportiert. Das heißt, die Information ist als niederfrequentes Signal aufmoduliert. Und wir Baubiologen sehen genau diese Pulsung als das Schädliche, als das, was in die Zellen dringt. Man stelle sich vor, man möchte ein Loch in die Straße machen. Wenn man einfach so ein Werkzeug draufdrückt, wird nicht viel passieren. Wenn man einen Presslufthammer nimmt, geht er durch den Asphalt wie Butter. Man weiß, dass gemeinsame Stechschritte von Soldaten zum Brückeneinsturz führen können. Ja? Man kann sich also vorstellen, dass diese Pulsung einen sehr viel stärkeren Effekt macht als ein gleichmäßiges Signal. Jeder kennt einen rauschenden Gebirgsbach und kann sich da stundenlang dran freuen, aber der tropfende Wasserhahn, der von der Leistung her sehr viel weniger bringt, der kann einen zum Wahnsinn treiben. Ja? Oder eine Glühbirne mit 100 Watt ist sehr angenehm, aber ein Stroboskopblitz führt im Prinzip zu epileptischen Anfällen oder Kreislaufkollaps, wenn er immer in derselben Frequenz, immer in demselben Abstand ausgestrahlt wird. Und so ähnlich kann man sich die Pulsung eben auch vorstellen.
Ich denke mal, ein wichtiges Beispiel an diesem Punkt wäre auch darauf hinzuweisen, dass in der Zellbiologie, glaube ich, auch Mikrowellenstrahlen tatsächlich dazu benutzt werden, DNA-Stränge zu durchtrennen.
Richtig, die ganze Gentechnik basiert auf genau dieser Technik, mit der jetzt der Mobilfunk ausgestrahlt wird.
Und genau das sind dann, glaube ich, auch die Befürchtungen der Kritiker eben, dass nicht nur die DNA in der Lage ist, Informationen quasi auf diesen Frequenzen, auf denen die GSM-Netze zurzeit funken, quasi zu empfangen, sondern dass sie eben auch, und das wurde, glaube ich, auch in Studien schon nachgewiesen, auch tatsächlich zerteilt, zerstückelt wird. Und es wurde darauf hingewiesen, es gebe zwar eine gewisse Selbstheilungskraft quasi des Körpers, diese gebrochenen DNA-Stränge wieder zusammenzukitten, aber also ich lasse es lieber gar nicht erst darauf ankommen und mir meine DNA zerteilen, um mal auszuprobieren, ob mein Körper das heilen kann. Also das klingt für mich wirklich unheimlich.
Zudem werden alle Zellen miteinander auch zur Heilung von DNA-Brüchen mit winzigen elektrischen Entladungen kommunizieren müssen. Und wenn diese winzigen elektrischen Entladungen gestört werden durch millionenfach stärkere Impulse von außen, kann man sich vorstellen, dass da auch bei der Reparatur unter Umständen was daneben geht.
Und da sind wir eigentlich quasi schon auch an dem Punkt eines physiologischen Modells zur Erklärung, wie das dann überhaupt kommt, dass diese Mikrowellenstrahlen schädlich sind für den menschlichen Körper. Nämlich eben, dass die
Ja, dass im Prinzip alle vegetativen Funktionen gesteuert werden.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja, durch diese elektrischen Entladungen und wenn die fremd beeinflusst werden, dann kann man sich vorstellen, dass Zellkommunikation, dass alle vegetativen Steuerungen, der ganze Kreislauf, Krankheitsabwehr, Schlaf, das alles durcheinander kommt.
Genau, dass wir eben nicht nur auf chemischen Prozessen, dass eben die Information, wie lange geglaubt wurde, nicht nur auf chemischen Prozessen basiert, sondern eben auch physikalische Prozesse da eine gewichtige Rolle spielen. Man spricht von Biophotonen, glaube ich, in dem Zusammenhang auch. Also das sind halt quasi Lichtimpulse, schwache elektrische Impulse, die da ausgetauscht werden und die doch empfindlich gestört werden durch diese Technologie.
Ich darf dazu auch sagen, also mir fällt immer auf, dass die Industrie und die Politik sich immer auf den Sektor der Thermik zurückziehen. Sobald es um das Problem der Athermik geht, wird das also weggedrückt.
Ich denke, das ist gleich ein wichtiges Thema, auch bei der Grenzwertbehandlung.
Genau. Kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zurück.
Und das ist, ja.
Und wollen wir Bodo mal das Wort überlassen?
Ich glaube, ich muss zu der Hamburger Situation was sagen. Ich hatte eben erwähnt, dass die Anzahl der Sendeanlagen steigt und das ist einfach jetzt durch die zunehmende Nutzerzahl und die neuen Anwendungen auch erforderlich, dass das Mobilfunknetz immer dichter wird. so sehen es die Betreiber, und die müssen also die Funkzellen ihrer Netze verkleinern und müssen dementsprechend mehr Sendeantennen aufstellen. Also das Problem jetzt in dieser Stadt ist, dass wir, wie gesagt, bis Ende April, so ist es vorgesehen, zusätzlich 2000 OMTS-Sendefunkmasten auf die Dächer bekommen. Ein weiteres Problem ist, und da gehe ich wieder zurück zu unserer Initiative, dass diese Sendefunkantennen auffällig häufig auf mehr Familienhäusern, auf dicht besiedelten, also im dicht besiedelten Raum stehen, oft in der Nähe von Schulen, Kindergärten und so weiter. Also das ist nochmal so das grundlegende Problem, auf das ich immer wieder zurück möchte. Und nur noch ein Satz dazu. Mein grundlegendes Anliegen ist es, von den entsprechenden Behörden, sei es die Regulierungsbehörde der Telekom, sei es der Senat, sei es der Hausbesitzer, wie auch immer, sei es das Umweltamt, die Garantie zu haben, dass unsere Gesundheit geschützt wird. Und da stelle ich auch immer die Frage, kann die Stadt uns, Bevölkerung, die Garantie geben? Mhm. Das ist immer wieder der Punkt, auf den wir alle zurückkommen und wo wir eine Antwort möchten. Mhm. Also ich appelliere eigentlich an alle Zuhörer und an alle Bürger dieser Stadt, immer wieder nachzufragen, wie und wo auch immer, wer gibt mir die Garantie, dass bei Einhaltung der Grenzwerte meine Gesundheit, unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer Kinder, die Gesundheit der Kranken, der Alten, die Gesundheit auch im Endeffekt der Tiere, wenn man das so möchte, der Haustiere, garantiert ist.
Wobei dann ja immer wieder die Antwort von Seiten der Betreiber kommt per se, so, das ist alles im Rahmen der thermischen Grenzwerte und da kann nichts passieren und diese athermischen, wie wir es eben gerade schon
diese Antwort können wir haben, manchmal unter den Tisch gekehrt werden. Wenn wir die Aussagen auch von der Initiative OMTS Now hören, es gibt eben verschiedene Grenzwertfestlegungen in Spanien, Schweden zum Beispiel und in der Schweiz.
Oder in Russland auch, wo sie tausendfach niedriger sind als bei uns.
Ja. Also ich appelliere einfach nochmal, wenn ihr eine Antenne seht, versucht sie einfach auch mal wahrzunehmen. Schaut mal auf die Dächer in eurer Umgebung. Versucht überall, wo ihr Öffentlichkeit findet, in den Bezirksämtern, im Senat, im Gespräch von Mensch zu Mensch, sozusagen mit den Nachbarn, einfach zu fragen, gibt es die Sicherheit des Erhalts der Gesundheit? Und da wird sich eben einiges entwickeln und ich hoffe, dass wir so weit kommen, dass diese OMTS-Antennen abgebaut werden können.
Ja, Susanne aus St. Georg hatte sich gerade...
Ja, Sabine. Ich wollte dazu Beispiele sagen. Also das ist tatsächlich wahr. Also man sagt ja zum Beispiel, dass es dürfen keine Handys in Krankenhäusern benutzt werden und auch nicht in Flugzeugen. Mhm. Umso erstaunlicher ist es, dass das Krankenhaus St. Georg auf dem Haus Q mindestens 3 Antennen, die von unten sichtbar sind, stehen hat. Also die Frage stellt sich dabei, das soll auch ein Herzzentrum haben, ne?
Ja, ja.
Die Frage stellt sich dabei, inwiefern das eben auch eine gesundheitliche Gefährdung der Patienten auszuschließen ist. Ich habe dann einen kleinen Rundgang durch St. Georg gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass eine Antenne steht in der Stiftstraße, Eckhard-Brenner-Straße, nein, da stehen 2 Antennen. Gegenüber ist der Amalienstift, das ist ein Seniorenstift. Das schräg gegenüber ist das Kindertagesheim, evangelisches Kindertagesheim Stiftstraße und der Jugendclub ist gleich unten drunter. Ein paar Meter weiter in der Danziger Straße, da stehen auf Gebäuden, ich denke, das ist von der katholischen Kirche dort, stehen Antennen. Ich habe 2 gesehen. Und zwar ist da unmittelbar die katholische Schule betroffen, Grundschule sowie Haupt- und Realschule. Und auch das katholische Kindertagesheim ist betroffen, das in unmittelbarer Nähe zu dieser Antenne steht. Dann komme ich auch noch mal ganz kurz auf die Antenne in der Zimmerpforte 5, Roststocker Straße 1. Ich wohne selbst in der Zimmerpforte 8. Die Zimmerpforte 8 ist ein Wohnprojekt von den Grauen Panthern, wo alte und schwer pflegebedürftige Menschen leben. Mhm. Und da in unmittelbarer Nähe, also in der Zimmerpforte 5, steht wie gesagt auch eine Antenne. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, also ich möchte dazu aufrufen, dass eben die Menschen in St. Georg, wir sind in St. Georg besonders betroffen, weil die Dichte sehr hoch ist. Mhm. Das, was hier als Zukunftsvision gemalt wird, das ist in St. Georg schon eine Realität. Und bitte deswegen die Bürger von St. Georg, sich auch einer Bürgerinitiative anzuschließen, die ich gerne gründen möchte unter dem Namen Wiederwelle St. Georg. Und das erste Treffen dazu soll stattfinden am 3. April. um 19 Uhr im Stadtteilladen Hansaplatz 9. Ich bin selbst noch nicht so informiert wie die Leute, die schon länger in Innis arbeiten. Hoffe aber, dass wenn wir genug werden, dass wir auch an die entsprechenden Informationen rankommen, indem wir uns den anderen Innis anschließen und dann eben auch im gleichen Sinne weitermachen können.
Ich denke mal, das ist eine Anmerkung von meiner Seite. Ich denke, dass es in dem Fall auch extrem sinnvoll ist, dann die Verantwortlichen, die Träger dieser Tagesstätten und Altenheime dort auch zu informieren, sie halt mit der richtigen Information zu versorgen, damit ihnen auch bewusst wird, welche Verantwortung sie auch tragen, halt gerade auch bei dieser Sache, dass sie sich halt eben um die Unversehrtheit der Leute, die ihre Stätten dort besuchen, halt kümmern müssen und da auch Initiative zeigen müssen.
Also genau, ich möchte nur dazu noch sagen, das sind die sichtbaren Mobilfunkmasten. Es gibt inzwischen schon zahlreiche Unternehmungen der Industrie, diese Dinge zu kaschieren. Also haben wir zum Beispiel in Blankenese in der Kirche drei Mobilfunksysteme drin. Aha. Sieht man von außen überhaupt nicht.
Das sieht man öfter.
Mir ist zu Ohren gekommen, in Italien werden grüne Leisten in die Bäume installiert.
Oder die Antennen werden als Bäume getarnt, das ist auch im Internet zu sehen, da sind Bilder davon, die werden dann so Tannenzweigen mit künstlichen behängt.
Genau.
So
irgendwie, damit also diese Tarnung, das muss man auch mit im Blickwinkel haben.
Was ja eigentlich schon beinahe ein Zugeständnis ist, derjenigen, wenn sie irgendwas zu verstecken haben, muss ja auch irgendwas dran sein, was in der Öffentlichkeit nicht publik werden soll, sonst bräuchte man sie, wenn alles so unkritisch zu sehen wäre, wie die Mobilfunkbetreiberseite immer behauptet, bräuchte man diese Antenne im Grunde ja nicht zu verstecken.
Genau, da bräuchte man manches nicht zu verstecken.
Ich glaube, hier unser Vertreter von UMTS No hatte sich noch zu Wort gemeldet.
Ich finde, das ist ungeheuerlich, dass in einem Krankenhaus das Herzimplantate einsetzt im Körper, auf den Dächern Antennen stehen, Sendeantennen stehen,